Die Bürokratie kommt nicht von Deutschland, unter der Deutschland leidet. Die kommt aus Brüssel. Firmen müssen, wenn sie Vorprodukte haben, für jeden Lieferanten von solchen Vorprodukten nachweisen, ob der soziale Standards einhält, ob der grün ist in seinen Produktionsprozessen und so weiter. Also das ist ja eine exponentiell steigende Reihe von Dokumenten, die dann vorgelegt werden müssen. Das ist schier unmöglich. Jetzt sind die Zentralplaner über Brüssel wieder im Vormarsch. Man kommt sich fast vor, als wäre man in kommunistischen Zeiten. Der allgemeine Trend ist jetzt nicht so gut für Deutschland, denn wir hatten ja sowieso schon Probleme mit unserer Industrie. Die ist seit 2018 gefallen in der Produktion. Wir sollen den CO2-Ausstoß in nur 25 Jahren in Europa auf Null runterbringen bis 2050. Deutschland hat gesagt, das machen wir schon in 20 Jahren. Ja, Pustekuchen werden wir natürlich nicht schaffen, beziehungsweise nur schaffen, wenn wir hier die Lichter ausmachen in der Industrie. Das war ein großer Fehler von Merz, dass er auf diesen Trick der Linken reingefallen ist und diese Brandmauergeschichte akzeptiert hat.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute freue ich mich, dass wir mit Professor Hans-Werner Sinn einen renommierten Gast bei uns in der Sendung haben. Professor Hans-Werner Sinn gehört zu den meist zitierten Ökonomen Deutschlands. Er ist auch in der Schweiz bekannt, Österreich auch. Also über die Landesgrenzen Deutschlands hinaus ist er als eine Art liberaler Leuchtturm bei uns bekannt. Herr Sinn ist auch Autor von mehreren Büchern. Er hat unlängst dieses Buch geschrieben, ich halte es da gleich in die Kamera, Trump, Putin und die Vereinigten Staaten von Europa. Heute geht es allerdings um Deutschland. Sie haben vor etwas mehr als einem Jahr im April 2024 mit dem Weltwoche-Verleger und Chefredakteur Roger Köppel über das Elend in Deutschland gesprochen. Nun ist ein bisschen Zeit verstrichen. Die Regierung hat gewechselt. Nicht mehr die Ampel ist im Amt, sondern eine schwarz-rote Koalition unter der Leitung von Friedrich Merz. Hat sich da etwas gebessert in Deutschland? Hat sich die Lage wirtschaftlich gesprochen nochmals verschlechtert? Wie ist Ihre Beurteilung? Wie ist das Befinden von Ihnen, Herr Sinn?
Ja, also wenn sich da was verändert hat, dann hat das ja nichts mit der Regierung zu tun. So schnell geht das ja nicht. Es ist ja meistens sogar so, dass die Politik einer Regierung dann von der Nachfolgeregierung ausgebadet oder ausgekostet werden kann, je nachdem, wie es war, nicht? Aber der allgemeine Trend ist jetzt nicht so gut für Deutschland, denn wir hatten ja sowieso schon Probleme mit unserer Industrie. Die ist seit 2018 gefallen in der Produktion und zwar um 15% bislang. Und das war auch vor einem Jahr auch kein großartig anderer Wert. Und dann haben wir die Automobilindustrie, die Chemieindustrie, die besonders stark getroffen sind mit 22% minus. Also die deutsche Industrie ist dabei, sich zum zweiten Mal zu dezimieren oder hat schon das getan, nicht? Also bei den Kernindustrien ist das schon der Fall. Und das ist durch Trump eben noch mal schlimmer geworden, weil der Trump ja die Zölle verhängt und dann umgekehrt sagt, glaubt mal nicht, dass ihr jetzt noch so viele Autos verkaufen könnt in Amerika, wie ihr das geplant habt. Da schiebe ich einen Riegel davor, aber ihr dürft gerne eure Autofabriken nach Amerika verlagern und dort bei uns produzieren. Ich rolle euch einen roten Teppich aus. Und das ist natürlich für die Autofirmen gut. Die Kurse der Aktien sind auch hoch, aber doch nicht für den Rest der Bevölkerung. Hier ist es gut, die Arbeitnehmer insbesondere, die Arbeitsplätze ja brauchen, um ein Einkommen zu erzielen, für die ist es nicht gut.
Mhm. Wo liegt das zentrale Problem der Industrienation Deutschlands? Ist es Trump, also ein externes Problem? Ist es ein selbstgemachtes Problem? Was würden Sie sagen, wo drückt der Schuh? Was ist das zentrale Problem Deutschlands?
Ja, das ist einmal der Krieg, dass unsere Ressourcenzufuhr aus Russland unterbrochen ist. Wir hatten ja diese für beide Seiten sehr günstige Symbiose, auch über Jahrzehnte hinweg, selbst noch zur Zeit der UdSSR, dass wir billige Rohstoffe bekamen und auch billige Energie. Und Deutschland hat dann diese Rohstoffe verarbeitet, ist eben Weltmarktführer gewesen beim Export solcher Güter. Und das fällt uns jetzt schwer, denn die Energie kommt nicht mehr. Die müssen wir jetzt teuer in Amerika kaufen und die Rohstoffe müssen wir uns irgendwo in der Welt zusammenkaufen. Und zum Teil kriegen wir sie nicht, was also die Silizium und so seltene Erden betrifft. Da sitzt China drauf und China kommt gleichzeitig hoch in den Märkten, hat inzwischen uns alles abgeguckt, was wir so konnten und ist dabei, uns schon zu überholen. Und das macht es speziell für das verarbeitende Gewerbe schwierig.
Sie haben 2003 ein aufsehenerregendes Buch geschrieben, Ist Deutschland noch zu retten? Beim gegenwärtigen Abwärtstrend, wenn ich jetzt die Frage an Sie richte, die Sie damals gestellt haben, ist Deutschland Stand jetzt noch zu retten? Und wenn ja, was müsste die gegenwärtige Regierung, die Politik tun, um den Abwärtstrend aufzuhalten und vielleicht sogar dem entgegenzuwirken?
Tja, also ich bin da nicht optimistischer, sondern pessimistischer als damals. Damals ging es ja noch. Damals hatten wir sehr hohe Löhne, viel höhere Lohnsteigerungen als in Nachbarländern. Und die Osterweiterung mit den Niedriglöhnern aus Osteuropa, die fand ja statt oder hatte schon stattgefunden, sodass also die Wettbewerbssituation für die deutschen Firmen sich dramatisch verschlechtert hatte. Und das hat man dann korrigiert durch die Schröderschen Reformen, indem er eben Anreize zur Lohnsenkung gegeben hat am unteren Ende. Er hat nämlich die Arbeitslosenhilfe beseitigt, dieses ewige Arbeitslosengeld, und er hat auch andere Sozialleistungen, die einen Sockel bedeuteten, quasi eine Art Mindestlohn reduziert. Wissen Sie, wenn der Staat Geld gibt unter der Bedingung, dass man nicht arbeitet und das Geld kriegt man nicht mehr, wenn man arbeitet, dann ist der Staat quasi ein Konkurrent auf dem Arbeitsmarkt, indem er implizit sagt, die Leute, kommt doch zu mir, ich zahle euch das, wenn ihr nichts tut. Und dann kommt der Unternehmer, ich habe einen Job, da musst du aber ein bisschen arbeiten und ich zahle das und das. Also je mehr der Staat zahlt, desto mehr muss auch der Unternehmer zahlen, dass er jemanden kriegt, aber dann werden Geschäftsmodelle unrentabel. Und so war es. Deutschland hatte eine ständig wachsende Arbeitslosigkeit über Jahrzehnte hinweg schon gehabt, die dann kulminierte 2005 mit 5 Millionen Arbeitslosen. Und das war die Zeit, wo die Schröderschen Reformen dann griffen. Er hat also diese Lohnersatzleistungen reduziert, den Mindestlohn, der da implizit drin steckte, gesenkt. Und schon ging es wieder los. Also dann sind also im Bereich der einfachen Dienstleistungen, Zeitarbeitsfirmen und so weiter, sind ganz viele neue Jobs entstanden und ein richtiges Wirtschaftswunder trat nochmal ein, fast wie in der Nachkriegszeit. Wir haben die Arbeitslosigkeit seitdem dramatisch reduziert, Jahr um Jahr, bis in die Merkel'sche Zeit hinein. Aber gut, inzwischen haben wir Corona gehabt, das war eine große Weltwirtschaftskrise und vor allem haben wir inzwischen noch diese grüne Politik, die eben doch die Energie ziemlich verteuert hat. Insbesondere wenn man an die Verbrennerverbote denkt, die in Brüssel ausgesprochen wurden. Also da gibt es ja diese Flottenregeln für den CO2-Ausstoß. Danach, wenn man das übersetzt in die Menge an Sprit, die man verbrauchen darf, danach sind das also nur noch 1,8 Liter Dieseläquivalente pro 100 Kilometer, die ein Auto einer Herstellerflotte im Schnitt verbrauchen darf. Natürlich ist es dann Benzin und nicht immer Diesel und so weiter. Und es ist ja auch elektrisch. Und da sind wir bei dem Punkt. Die Firmen sollen angehalten werden, elektrische Autos zu produzieren. Die werden mit Null in dieser Formel angesetzt. Und dann kann man das erfüllen. Rein technisch kann man es mit einem echten Verbrennermotor nie erfüllen, mit 1,8 Litern wie Diesel oder Benzin irgendwie ein richtiges Auto laufen zu lassen. Aber mit Elektroautos, sagen die EU-Leute, geht das, weil die ja keinen CO2-Ausstoß haben. Was aber natürlich, das weiß ja jeder, total gemogelt ist. Stimmt ja gar nicht, hinten und vorne nicht. Denn außer in Frankreich sind das ja meistens Kohleautos, die da fahren als Elektroautos. Elektroautos oder auch Gasautos, weil der Brennstoff eben aus der Erde kommt, nicht? Aus dem der Strom gemacht wird. Man muss ja die ganze Kette sehen. Und dann gibt es ja auch noch das Thema Batterieherstellung, CO2-Verbrauch dabei. Aber selbst wenn man nur den laufenden Brennstoff nimmt, fährt eben ein Elektroauto mit Kohle und Gas in allen Ländern Europas außer Frankreich. Da ist es ein Atomauto. Ne? Gut, das ist dann wieder CO2-frei, aber bei uns ist es doch nicht CO2-frei. Und durch diese Mogelei, dass die aber mit Null angesetzt wurden, gelingt es, diese Flottenverbrauchs- oder Emissionsregeln einzuhalten. Und das ist staatlicher Dirigismus, der die Hersteller zwingt, etwas zu tun, was die Menschen gar nicht wollen. Es ist ja nicht so, dass die Elektroautos vom Markt herkommen. Das ist ja ein staatlicher Oktroi, der da ausgesprochen wurde. Und zwar in Form direkt einer Verordnung. Sie wissen, es gibt Direktiven und Verordnungen. Direktiven sind so ein bisschen schwammiger für das Land. Da muss man eine Gesetzgebung machen, die dem genügt. Aber eine Verordnung gilt Wort für Wort, hart sofort für alle EU-Länder. Und da hat die EU eben ganz hart zugegriffen und hat die Automobilindustrie dezimiert und ist dabei, auch die ganze Industrie kaputt zu machen, wenn wir uns das weiterdenken, was die alles so vorgeschrieben haben. Die haben ja also gesagt, wir sollen den CO2-Ausstoß in nur 20 Jahren oder 25 Jahren in Europa auf Null runterbringen bis 2050, von jetzt ab 25 Jahre. Und Deutschland hat gesagt, das machen wir schon in 20 Jahren. Ja, Pustekuchen werden wir natürlich nicht schaffen, beziehungsweise nur schaffen, wenn wir hier die Lichter ausmachen in der Industrie. Und den Prozess sehen wir. Ich würde sagen, das ist die stärkste Erklärung neben der Russland-Problematik mit der Unterbrechung der Rohstofflieferungen für unsere Schwierigkeiten, wettbewerbsfähig zu bleiben.
Ist dieser rot-grüne Dirigismus, dieser Deindustrialisierungstrend schon dermaßen weit vorangeschritten, dass er fast schon unumstößlich, unumkehrbar ist? Gibt es noch einen Weg heraus? Oder braucht es wirklich nur noch ein Wunder, das Deutschland retten kann?
Ja, das Wunder ist politischer Natur. Das ist ja ein staatlich verordnetes Verbrauchs- oder Produktionsverbot, was über die Automobilindustrie verhängt wurde. Brauchen wir ja nur durchzustreichen, das Gesetz. Dann hört das auf, mit einmal.
Ist Friedrich Merz, der Kanzler, der Mann, der das machen kann? Da wird es ja Widerstand geben. Sie haben Schröder angesprochen, der ja entgegen eigentlich seiner eigenen Partei hat er eine Agenda durchgeboxt, die das Land vorangebracht. Ist ein Kanzler Merz von ähnlicher Statur, der ebenfalls so etwas zu leisten imstande ist? Wie beurteilen Sie den Kanzler in der aktuellen Verfassung?
Nein, das hängt jetzt nicht von der Statur des Kanzlers ab, sondern von der politischen Situation. Schröder hatte ja Angst davor, dass er abgewählt wird durch die CDU und ist ja ganz knapp damals gewählt worden. Und seine Partei wusste, es geht hier ums Überleben, ne? Ob man als SPD noch weiter in der Regierung ist. Und deswegen muss man das machen, was die anderen eigentlich gerne wollen. Das heißt, Schröder hat dann diese Sozialreform gemacht. Er hat auch die Einkommensteuersätze gesenkt, um die Anreize für Firmen, international mobiles Kapital nach Deutschland zu kommen, zu erhöhen. Also das alles hat er tun können, weil er sozusagen irgendwie von der falschen Partei kam. Nicht? Es gibt im Amerikanischen einen Spruch, it takes a Nixon to go to China. Also die Amerikaner haben lange nicht mit China reden wollen und die Republikaner waren dagegen, die Demokraten waren aber dafür. Und jetzt hat der Republikaner Nixon mit China geredet. Er konnte das machen, weil die Demokraten das ja sowieso wollten. Die konnten dem ja jetzt nicht in den Rücken fallen und die eigenen Leute wollten das auch nicht. Nicht? Mhm. Das ist, und nehmen Sie die Merkel'sche Politik, das ist auch die Politik der asymmetrischen Demobilisierung, so hat sie es selber genannt. Das heißt, man versucht, dem Gegner den Wind aus den Segeln zu nehmen, indem man genau das macht, was der zum Wahlzeitpunkt proklamieren würde, was er tun würde, damit das kein Thema mehr ist. So macht man also paradoxerweise das Gegenteil von dem, was die Parteiideologie eigentlich will. Und wir haben unter Merkel dann eine ganz lange rot-grüne Ära gekriegt. Die war ja nicht grün und rot, aber hat so Politik gemacht, damit die Roten und Grünen nicht an die Macht kamen.
Und jetzt Friedrich Merz, was macht er für eine
Ja.
Politik? Was macht er gut, was macht er weniger
Naja,
gut?
das Gleiche. Jetzt schauen Sie sich das Rententhema an. Jetzt wollen Sie also hier eine Rentenreform in Anführungsstrichen durchbringen, wonach die Rente in Relation zu den Löhnen bei den 48% bleibt, die wir jetzt haben. Obwohl das ja bedeutet, dass die jungen Leute immer mehr Steuern relativ zu ihren Löhnen zahlen müssen, also einen immer höheren Prozentsatz abgeben müssen oder auch höhere Beiträge zahlen müssen, um die Renten zu finanzieren. Warum? Weil die ja in Relation zu den Alten immer weniger sind. Beziehungsweise die Alten werden immer mehr, die Babyboomer, dieser dicke Berg von der um 64 Geborenen, der schiebt sich jetzt in das Rentenalter rein. Im Moment sind sie 61 in der Spitze, plus minus ein paar Jahre, nicht? Und wenn wir 5 Jahre warten, dann ist die Spitze des Berges schon im Rentenalter. Und dann wird es ganz schwierig für Deutschland. Eigentlich müsste man jetzt das Finanzierungsdefizit ein bisschen gleichmäßig verteilen. So ist die Alten ein bisschen verzichten und die Jungen verzichten. Und dieser doppelte Verzicht, der ist eigentlich auch schon beschlossen worden im sogenannten Nachhaltigkeitsfaktor im Jahre 2004, wonach eben von der nötigen Rentenabsenkung, die ohne Beitragssatzerhöhung durch die Demografie sich ergibt, nur ein Viertel bei den Rentnern bleibt. Also statt um 4% wird nur um 1% abgesenkt, nicht? Und selbst dieses 1%, das will die SPD nicht. Und Merz traut sich nicht dagegen zu halten, weil er Angst hat, dass die Leute ihn dann nicht mehr wählen. Dabei redet man nicht gleichzeitig über die Prozentsätze, die die Jungen abzugeben haben. Das wäre ja genauso wichtig als Wahlkampfthema. Und der Merz ist jetzt sehr unter Druck durch die Junge Union. Der Vorsitzende Winkel hat ja schon gesagt, dass er also diesem Rentengesetz da gar nicht zustimmen wird. Aus guten Gründen, wie ich finde. Denn das war bereits ein gut ausgehandelter Kompromiss, dass die Jungen zwar den Löwenanteil tragen, dieser zusätzlichen Finanzierungslast durch die Babyboomer, die plötzlich in der Rente sind, aber nicht 100%, sondern nur 75%. Ne? Und die Regierung will jetzt, und auch Entschuldigung, Herr Merz hat hier zugestimmt, das ist ein interessanter freudscher Versprecher, ja. Dass es 100% sind.
Das bringt mich natürlich gleich zur nächsten Frage, oder? Sie haben ja, Merz ist ja im Wahlkampf angetreten, um bürgerliche Politik zu machen. Links sei fertig. Er war der Hoffnungsträger all jener, die quasi eine CDU vor Augen hatten, nicht wie sie damals von Merkel geführt wurde.
Das schafft er halt nicht, weil er die SPD braucht zur Koalition, weil sie diese Brandmauer eingezogen haben und sagen, dass die bürgerlichen Stimmen auf der rechten Seite, AfD und so weiter, also eigentlich AfD, dass die nicht mitgerechnet werden dürfen. Dadurch werden die 13%, die die SPD gekriegt hat, jetzt eigentlich so weit aufgebläht, weil 100% nicht mehr 100% ist, sondern minus dem, was die AfD gekriegt hat. Also 80% werden aufgedehnt auf 100%, und dadurch hat die SPD jetzt so viel sagen. Was soll denn Herr Merz anderes machen, als diese Koalition sofort zu führen? Ich meine, er hat die Option, rauszugehen und sie platzen zu lassen. Ich meine, dann werden wir immer noch regiert, er bleibt immer noch Kanzler. Weil wir ja das konstruktive Minderheitsvotum haben in Deutschland im Gegensatz zu vielen anderen Ländern. Da ist dann eine Phase, wo überhaupt keine Regierung mehr da ist. Das haben wir vermieden, weil wir das in der Weimarer Republik schon ausprobiert haben. Das ist ja Chaos pur. Also er würde dann Kanzler bleiben und müsste sich von Fall zu Fall bei jedem Gesetzesvorhaben dann die Mehrheiten suchen im Parlament, wie sie da sind. Ja, nun gut, das ist Demokratie. Was ist denn dagegen zu sagen?
Aber
Psst.
jetzt.
Sagt ja, aber die da, von denen nehme ich keine Stimmen. Ja, dann beschneidet man sich ja selbst in seiner Kompetenz. Das war ein großer Fehler von Merz, dass er auf diesen Trick der Linken reingefallen ist und diese Brandmauergeschichte akzeptiert hat.
Ist es ein größer Fehler zum Leidwesen von Deutschland?
Ja, es ist auf jeden Fall ein großer Fehler. Denn dadurch macht er sich abhängig von den Stimmen der Linken und muss weiterhin die merkelsche Politik machen, die er aufheben wollte.
Sie haben auch schon im letzten Gespräch mit der Weltwoche haben Sie gesagt, dass es eben dieser Dirigismus, der da quasi Überhand nimmt in Deutschland, dass es da quasi nicht mehr, also viel zu viel Bürokratie, der Staat nimmt zu viel Einfluss. Sind wir da in dieser Hinsicht auf dem gleichen Trip weiter, vorwärts, immer mehr Staat, immer mehr Bürokratie? Oder gibt es da einen Lichtblick, nimmt das ab, ist in dieser Hinsicht zumindest Merz besser als die vorherige Ampel mit Olaf Scholz an der Spitze?
Es ist zu früh zu sagen. Er hat sich da was vorgenommen, Bürokratieabbau zu machen. Und es gibt ja auch einen Minister, der sich speziell darum kümmern muss. Kann ich mir vorstellen, dass das halbwegs wirkt. Aber die Bürokratie kommt nicht von Deutschland, unter der Deutschland leidet. Die kommt aus Brüssel. Weil Brüssel mit der ESG-Gesetzgebung ein dichtes Netz gespannt hat über alle wirtschaftlichen Aktivitäten und sie praktisch erdrückt dadurch. Firmen müssen, wenn sie Vorprodukte haben, und so eine normale Firma, sagen wir, mit 1000 Leuten hat auch mindestens 100 Vorprodukte, sagen wir mal, müssen dann für jeden Lieferanten von solchen Vorprodukten nachweisen, dass ob der soziale Standards einhält, ob der grün ist in seinen Produktionsprozessen und so weiter. Und dieser Vorlieferant muss selbst wieder, wenn jeder von denen vielleicht auch 100 hat, das machen. Also das ist ja eine exponentiell steigende Reihe von Dokumenten, die dann vorgelegt werden müssen. Das ist schier unmöglich. Ich meine, da wird die ganze Marktwirtschaft aufgehoben. Die besteht ja gerade darin, dass man das nicht alles nachweisen muss, wo die Vorprodukte herkommen, sondern es wird da gekauft, wo es ist. Und dadurch kommt eine Lösung zustande, die ein Zentralplaner nie auch nur ansatzweise jemals schaffen könnte. Nicht? Und jetzt sind die Zentralplaner über Brüssel wieder im Vormarsch. Man kommt sich fast vor, als wäre man in präkommunistischen Zeiten.
Ist da eigentlich Berlin Inspirationsquelle für Brüssel oder kommt das, wie Sie sagen, tatsächlich alles aus Brüssel, wo dann halt Berlin folgen muss?
Also die letzte Legislaturperiode war in Brüssel auch ein großes Problem, weil dieser rot-grüne Geist dort das Sagen hatte. Die Parlamentarier waren mehrheitlich auch so und haben gemeint, alles, was gut und schön ist, muss man anordnen. Ja, man kann das nicht anordnen in einer Marktwirtschaft. Dann kann man das ist ein Systemwechsel, dann funktioniert zum Schluss gar nichts mehr. Jetzt die neue ist da etwas anders aufgestellt, die will auch zum Teil schon wieder zurück, aber im Kern kommt sie da nicht raus aus dieser ESG-Geschichte. Und ja, das ist schlimm. Brüssel tut viele Sachen, die gar nicht nach Brüssel gehören, ja. Wenn man die Brüsseler Leute fragt, ja, warum macht er denn das und reguliert dieses? Ja, wird aber unten nicht gemacht. Nach dem Subsidiaritätsprinzip müssen wir es dann machen. Wir definieren, dass das so und so sein soll. Da unten es nicht gemacht wird, machen wir es. Ein vollkommener Unsinn. Die stellen also die Idee des Prinzips auf den Kopf. Subsidiaritätsprinzip heißt, erstmal muss alles unten an der Basis gemacht werden. Die Gemeinden, die Länder, die Provinzen, die Einzelstaaten, die haben doch viel mehr Überblick über das, was wirklich Sache ist. Und die können, wenn es mal nötig ist, da eine gewisse Regulierung machen. Und es darf doch nicht Brüssel sagen, das reicht mir aber nicht. Jetzt setze ich da oben noch einen drauf, weil ich hier der Obermacker bin. Also das ist ein fundamentaler Missbrauch der Rechtsposition, die in den Verträgen gegeben wurde.
Kein Staat, keine Organisation schafft sich selbst ab, auch wahrscheinlich Brüssel nicht. Wie haben Sie da eine Lösung für den Ausweg aus dieser, das ist ja eine Teufelsspirale, immer mehr Regulierung, immer fetterer Apparat, Brüssel bläht sich immer selbst auf. Wo ist da das Ende? Was ist die Lösung?
Die Lösung ist der Subsidiaritätsgerichtshof, den Herzog, unser Bundespräsident, der nun lange verstorben ist, unser ehemaliger, mal gefordert hat. Er sagt, da ist eben diese inhärente Tendenz eines solchen Apparats, sich immer mehr Macht zu verschaffen, dadurch, dass man immer mehr Dinge anordnet. Mhm. Und für die Kontrolle dieser Anordnung braucht man wieder neue Leute, nicht? Und das ist ein Riesenapparat entstanden in Brüssel, der kostet eben ganz viel Geld und reguliert ohne Halt. Also der Subsidiaritätsprinzip Gerichtshof, das wäre dann eine Institution, die können die Einzelstaaten, wenn sie das falsch halten, was Brüssel da macht, anrufen und dann muss Brüssel nachweisen, dass wirklich diese Handlung nötig war. Und dass es nicht etwas ist, was die Einzelländer im Prinzip besser machen können. Und da hängt es davon ab, ob man nachweisen kann, dass das grenzüberschreitende Externalitäten sind, also Effekte von Vor- und Nachteil zwischen den Ländern, die die Einzelländer nicht so berücksichtigen bei ihren Handlungen und so weiter. Also zum Beispiel, wenn ein Land eine Autobahn bis an die Grenze baut, dann kommt der Verkehr da an und das andere Land weiß dann nicht, was es damit machen soll. Das ist also solch eine Externalität jetzt. Oder bei hier dem Brennertunnel, da wird jetzt viel Verkehr durch Österreich bis an die deutsche Grenze geleitet und dann die Deutschen tun gar nichts, obwohl das sinnvoll wäre, das zu tun. Das ist ein typisches Beispiel dafür, dass so etwas zentral geregelt gehört, also grenzüberschreitende Verkehrswege, die würden nach Brüssel gehören, die Planung, nicht? Aber ein anderes Beispiel, wo es sich nicht gehört, was sie machen, sind diese Stickoxidvorgaben für die Städte. Wie schmutzig darf die Luft in einer Stadt sein? Was hat das denn Brüssel zu interessieren? Wieso muss das Brüssel regeln? Das kann doch jede Stadt selber entscheiden, wie gesund ihre Bürger leben sollen. Das kann doch nicht in Brüssel entschieden werden. Das Wissen ist doch gar nicht da, das übergeordnete Wissen. Es ist nur eine übergeordnete Präferenz, die behauptet wird. Aber das ist nicht das, was das Subsidiaritätsprinzip meint.
Nun ändert sich aber quasi das Klima in Europa, Orban in Ungarn beispielsweise, Italien haben wir, die Niederlande, Belgien, Frankreich, Deutschland, überall ist die Rede vom Aufstieg der Rechtspopulisten, die auch kritisch sind gegen diese Brüsseler Institutionen. Ursula von der Leyen gerät zunehmend unter Druck. Ist das für Sie eine gute Nachricht, ökonomisch gesehen, oder eine besorgniserregende, schlechte Nachricht?
Ja, das hängt davon ab, warum sind das Rechtspopulisten? Ich meine, alle sind Populisten, sonst würden sie ja in der Demokratie nicht gewählt. Also wir haben die Rechtspopulisten, die Mittepopulisten und die Linkspopulisten. Also es ist, nee, also wirklich, ich mag diese diskreditierenden Begriffe nicht. Man kann ja sagen, diese Partei meint das Falsche. Ich meine, die AfD meint das Falsche, zum Beispiel in der Totalablehnung europäischer Initiativen. Und das ist hier das Buch, nicht, was Sie gezeigt haben. Hier geht es darum, dass jetzt das militärische Chaos in Europa überwunden wird durch die Schaffung eines europäischen Bundes, wo die willigen Länder sich zusammentun und ihre Armeen zusammenlegen. Die können alleine dem Putin die Stirn nicht bieten und im Übrigen lacht Trump sie aus, wenn sie nicht mit einer Stimme auch militärisch verfügbar sind, nicht? Also da spricht vieles dafür, dass wir zusammenkommen und das hat die AfD überhaupt noch nicht kapiert. Aber andere Sachen im wirtschaftlichen Bereich sind sie wieder besser aufgestellt. Die Weidel ist ja eine gute Ökonomin, also da habe ich jetzt weniger Probleme. Das kann man ja dann von Fall zu Fall sehen, sind wir zurück bei der Minderheitsregierung. Wenn die Minderheitsregierung dann besteht, dann sagt der Merz hier, das ist unser Gesetz, das schlagen wir jetzt vor, wer zustimmen will. Stimmt zu. So hat er das ja einen Tag vor der entscheidenden Abstimmung schon mal gesagt. Ich schaue nicht rechts, ich schaue nicht links, sondern ich stelle das Richtige vor. Und dann hieß es gleich aus seiner Partei, der Herr Wüst und Herr Günther und all diese Leute, das kannst du nicht machen. Wenn du das machst, dann brechen wir mit dir, dann hast du unsere Wähler nicht. Puh. Ja, was ist denn das für eine Demokratie? Ja.
Ist eigentlich für Sie die AfD, wenn wir gerade beim Thema sind, ist das für Sie eine wirtschaftsfeindliche Partei?
Nein, die ist nicht wirtschaftsfeindlich, im Gegenteil. Die ist sehr wirtschaftsfreundlich, aber sie ist sehr national und missachtet die Möglichkeiten und Notwendigkeiten, europäische Kooperation zu betreiben.
Und glauben Sie, eine Minderheitenregierung, die Sie jetzt gesagt haben, dass Sie schon mehrmals erwähnt haben, die AfD, das Narrativ der AfD, wenn man es plakativ herunterbrechen will, dann heißt das, ihr macht eine Regierung, Herr Kanzler Merz, Sie sind so in charge und wir unterstützen das und dann sind grosso modo alle Probleme in Deutschland gelöst. Ist das ein Schritt in die richtige Richtung, ein Anfang?
Oder wie sehen Sie das? Wir können die Probleme nicht so ohne weiteres lösen. Die Fälle sind davon geschwommen und schwimmen weiter davon. Und es liegt eben an dieser schrecklichen Situation mit dem Krieg in Russland und der Ukraine, dass wir die Lieferketten nicht mehr haben, dass wir die wirtschaftliche Kooperation mit Russland, die eigentlich ganz vernünftig für Westeuropa gewesen wäre, jetzt nicht mehr haben. Mhm. Nicht? Vom Handel profitieren die Länder nicht dann, wenn sie ähnlich sind wie Amerika und Deutschland oder Deutschland und Frankreich, sondern in den Teilen, wo man unterschiedlich ist. Also die Franzosen können den Käse viel besser und die Amerikaner haben ein besseres Rindfleisch. Und dann sollten wir Handel treiben und wir bauen die besseren Autos. Und bei Russland ist es halt so, dass die Russen die Rohstoffe haben und wir brauchen sie für das verarbeitende Gewerbe. Dadurch, dass dieses Modell jetzt kaputt ist mit dem Ukraine-Krieg, leiden wir Deutschen massiv. Und wir leiden auch dadurch, dass wir versucht haben, unilateral eine Klimapolitik zu machen zur Rettung der Welt, die aber nicht funktioniert, wenn die anderen das Gegenteil tun. Und die anderen tun automatisch das Gegenteil, das habe ich schon 100 Mal gesagt, wenn wir Verbrennerverbote hier in welcher Form auch immer aussprechen in Europa, dann kaufen wir ja die entsprechenden fossilen Brennstoffe nicht mehr. Ich meine, wir könnten ja auch das Verbrennerverbot so aussprechen, dass wir sie weiterkaufen und in Silos packen, wo keiner rankam. Dann würde das dem Klima der Welt was bringen, tun wir aber nicht. Wir kaufen einfach weniger und lassen das Öl auf den Weltmärkten. Die Tanker fahren das Öl halt anderswo hin und zwar genau zu unseren Konkurrenten auf den Weltmärkten, die jetzt verbilligt das Öl kriegen, was die Europäer nicht mehr brauchen und verbrennen. Und tatsächlich ist es so, dass auch China in den letzten 1,5 Jahrzehnten seinen Ölverbrauch überproportional im Vergleich zur Summe der anderen Energieträger erhöht hat. Ne? Mhm. Warum sollten sie denn auch nicht, wenn wir es ihnen so billig machen?
Was läuft eigentlich wirtschaftlich gesehen aktuell gut in Deutschland? Wo ist der Lichtblick? Wo sind vielleicht Branchen, Industriezweige, die Sie unterbewertet sehen, die aufstrebend sind, die Potenzial bringen könnten für das Land, vielleicht auch eine Region? Wo sehen Sie die Chancen für Deutschland?
Naja, also die Medizintechnik ist ja noch spitze. Wir haben um BioNTech im Mainzer Gebiet ja nun neue Cluster, die da entstehen. Wir haben auch um Dresden herum Chiptechnik. Wir haben in München Wehrtechnik. Da sind ja viele neue Startups, die jetzt hochkommen, um eben Drohnen und Sensoren für die Kriegführung zu machen. Das ist alles nicht so richtig produktiv, ne? Mhm. Denn Rüstungsgüter sind ja zum Verballern da. Aber sie schützen uns natürlich und führen zur Abschreckung und schaffen dann auch Arbeitsplätze. Also das sind schon gewisse Stärken, die Deutschland noch hat. Und die Chemieindustrie, die können wir noch retten, die ist ja noch nicht weg. Also da haben wir auch noch einen Bodensatz. Auch die Automobilindustrie könnte man sofort retten, wenn man diese blöden Vorgaben aus Brüssel abschafft. Also kein Verbrennerverbot 2035. Was soll denn das auch? Es gibt ja auch grünen Sprit, den machen sie aus Wasserstoff und der Wasserstoff wird aus grünem Strom meinetwegen gemacht. Ne? Also alles ist grün und trotzdem darf man das also nicht verwenden in Europa. Das könnten wir alles abschaffen und da könnten wir nochmal wieder aufbauen auf die Industrie, auf den Industrien, wo wir eigentlich unsere Stärken haben.
Aber ich halte fest, die deutsche Autoindustrie, die Automobilbranche, das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, die ist noch nicht verloren aus Ihren Augen, in Ihren Augen.
Nein, wir haben einen Rückgang der Automobilproduktion von 2018 bis jetzt um 22%. Das ist ja noch keine 100%. Man kann den ganzen Unsinn schon noch stoppen.
Um was halten Sie eigentlich, das war ja auch eine Art Modewort oder Trendwort oder Unwort, könnte man auch sagen, dieses Sondervermögen, dieser fast schon wahnhafte Drang, um Schulden zu kreieren. Wer zahlt das alles? Kommt das gut? Ist Deutschland nah an der Staatspleite? Jetzt mal überspitzt formuliert. Wie sehen Sie dieses Thema?
Deutschland ist eben nicht nah an der Staatspleite. Und das wird jetzt ausgenutzt durch die neue Verschuldung. Also irgendwann kommen wir da auch in die Gefahrenzone. Aber Nee, Deutschland zahlt ja nur 2,3% seines staatlichen Budgets für Zinsen auf Staatsschulden. Die Amerikaner liegen bei 13,3. Und das ist deren Problem. Also da ist es wirklich schon massiv. Und das erklärt ja auch, weshalb die in der ganzen Welt nach Geld suchen und Deals machen wollen und so weiter. Nee, Deutschland hat da eine Menge Luft und Deutschland kann sich auch noch billig verschulden, weil eben wir es noch nicht ausgereizt haben. Wir liegen, glaube ich, bei 62, 63% des Bruttoinlandsprodukts bei den Staatsschulden. Die Amerikaner liegen beim Doppelten. Und wir haben aber jetzt beschlossen, dass wir zu den 2,5 Billionen, also 2.500 Milliarden Euro an Schulden, die wir schon als deutscher Staat haben, nochmal die gleiche Summe dazu packen. Das sind 1,5 Billionen für die Verteidigung, die zusätzlich kommen. Es sind 500 Milliarden für die Brücken und Infrastruktur. Und es sind nochmal 500 geschummelte Milliarden, wenn Sie so wollen, dadurch, dass ein NATO-Prozentpunkt für die Verteidigung jetzt auch mit angerechnet werden kann auf die Schuldenmöglichkeiten, sodass wir das nicht mehr aus dem Haushalt bezahlen müssen. Das wird ja frei für soziale Zwecke jedweder Art.
Sehen Sie auch eine Inflationsgefahr für Deutschland, dass auch die Spar treffen könnte?
Ja, natürlich immer, wenn man so viel Verschuldung hat, ist eine Inflationsgefahr da. Aber wie gesagt, das ist jetzt im Moment etwas, was die Lücke füllt, die durch die anderen Schwierigkeiten hier entstanden ist. Also insofern kann man sagen, es kommt jetzt irgendwie gerade zu Pass. So dramatisch ist das nicht. Ferner ist die Inflationsgefahr jetzt bei uns kleiner geworden, weil der Euro aufgewertet hat. Warum hat der Euro aufgewertet? Wegen Trump, weil der Dollar abgewertet hat. Es gab eine Kapitalflucht aus amerikanischen Staatspapieren in die weite Welt. Und die hat den Dollar abgewertet in Relation zum Euro oder den Euro aufgewertet. Das heißt, alles, was Europa produziert, teurer gemacht. Und was es importiert, billiger gemacht. Nicht? Billiger gemacht. Und dieses billiger Machen der Importe dämpft die Inflation. Und in Amerika haben wir tendenziell eine Inflationsphase. Erstmal kommen die Zölle ja rein rechnerisch auf die Preise drauf, auf die alten. Das macht ein bisschen Inflation, wenn nicht der Hersteller das durch Preissenkungen ausgleicht. Und zum Zweiten führt die Abwertung des Dollar dazu, dass sämtliche Importe, auch die, die gar nicht von Zöllen betroffen sind, ja teurer werden in Amerika. Das führt auch unmittelbar dazu, dass das Preisniveau steigt. Und das werfen die Demokraten jetzt dem Trump erfolgreich vor. Du hast versprochen, gegen die Inflation was zu machen, und das sehen wir gar nicht. Es ist aber noch keine besondere Inflation in Amerika im Wege. Die Leute hatten eigentlich eher erwartet, dass es jetzt wegen Trump eine Deflation geben würde. Davon kann aber auch noch gar nicht die Rede sein.
Wir haben die Zölle, die Sie jetzt gerade angesprochen haben. Wir haben Kriege, Krisen, Inflation, Geldentwertung. Haben Sie eine solche Zeit eigentlich schon mal erlebt? Sehen Sie Parallelen zu, ja, zu einer vergangenen Epoche? Weiß ich, haben Sie eine solche Zeit, wie wir sie jetzt haben, schon einmal erlebt?
Ja,
So, und was ist da?
als Baby 51 war der Koreakrieg, aber 67 war der Vietnamkrieg. Ja, das war schon ziemlich, waren angespannte Zeiten. Auch die ganzen 60er Jahren mit den vielen überirdischen Atomtests, ne, wo man sich also die Zeitung über den Kopf halten sollte und um sich schützen, also war lächerlich, oder unter den Schreibtisch kriechen sollte. Also, was meine Generation an Strahlung abgekriegt hat, das geht ja auf keine Kuhhaut. Seien Sie froh, dass Sie jünger sind, dass Sie da verschont geblieben sind. Aber ich lebe ja immer noch, also schlimm war es dann auch nicht. Aber es war angespannt. Der Atomkrieg lag in den 50er, 60er Jahren immer in der Luft. Die Leute haben sich Bunker gebaut, wenn sie konnten, um reinzukommen. Wir haben, das weiß ich noch genau, Vorräte gehortet, weil man ja nicht wusste, wie lange das dann unterbrochen ist und so weiter. Nein, also diese Art von Anspannung, subjektiv, die wir damals hatten, haben wir heute noch nicht. Ne? Trotzdem ist, finde ich, unabhängig davon, die objektive Gefahr in der Westeuropa nun ist durch den Vormarsch der Russen in der Ukraine doch eine echte, objektiv eine Gefahr, die also eher größer ist als das, was ich bislang erlebt habe. Aber ich glaube, es ist noch nicht in den Köpfen der Menschen angekommen. Denn viele sagen ja auch, der Russe hört ja von alleine auf und da brauchen wir jetzt nichts zu machen und kein Geld auszugeben für die Rüstung und so weiter. Das halte ich für naiv. Der hört nur auf, wenn er das Gefühl hat, dass er auf Widerstand stößt. Und wir müssen jetzt leider den Widerstand aufbauen. Es wäre viel besser gewesen, das alles zu vermeiden, 2001 Putins ausgestreckte Hand zu nehmen, die er damals reichte im Bundestag, wo er eine Freihandelszone zwischen West- und Osteuropa machen wollte mit Russland, bis Vladivostok, ja. Da hätten wir alles verhandeln können. Russland lag am Boden. Das war 10 Jahre nach dem Zerfall der Sowjetunion. 3 Jahre nach dem Konkurs, den Russland hatte. Russland lag am Boden und er hat bettelnd die Hand ausgestreckt. Was hätten wir nicht alles erreichen können an wunderschönen Deals, um mal mit Trump zu sprechen, und auch stabilen Friedenslösungen in dieser Zeit. Stattdessen haben wir dann diesen Unsinn gemacht, die Ukraine in die NATO zu holen zu wollen. Die wollten natürlich selber, aber dass wir ihnen das auch schmackhaft gemacht haben, da war der Bär doch zu stark gereizt, nicht? Ich will jetzt nicht den Putin entschuldigen, das ist völkerrechtswidrig bis im Quadrat, was er da gemacht hat. Es ist auch imperial, das hat er immer vorher schon auch gesagt, aber die Russen hatten 2 Strategien. Die hatten eine imperiale Strategie, um mit Gewalt letztlich ihre alte Größe irgendwie wieder hinzukriegen und das Reich wieder zusammenzuführen, ja? Was 89 zerbröselt war. Das waren noch viele Leute, die dafür waren. Und dann gab es die andere Strategie, stattdessen lieber mit dem Westen anzubandeln und eben eine Friedenslösung zu finden, vielleicht sogar auch mit einer Annäherung Russlands an die NATO. Es wurde ja auch in Russland NATO-Rat gebildet und vor allem aber mit Freihandel. Und das lief ja auch gut in den ersten Jahren. Also Russland hat sehr davon profitiert, dass hunderte führende Firmen aus Deutschland, Japan, Korea, Amerika sich angesiedelt haben in Russland und dort eine wirtschaftliche Basis geschaffen haben. Das hätte man ja so auch tatsächlich fortführen können. Und wir hätten alle von den russischen Rohstoffen profitiert, die jetzt nach China geliefert werden. Ein viel besseres Szenario. Und dann kam dieser ganze blöde Kladderadatsch, in dem man eben die NATO auf die Ukraine ausdehnen wollte. Die Ukraine ist ja nicht irgendein Land. Das ist einmal das größte der Länder, die da um Russland herum sind und zur Sowjetunion gehörten. Und es ist auch das Land, eines von 3 Ländern, die nach dem Untergang der Sowjetunion die Gemeinschaft unabhängiger Staaten gegründet haben. Und zwar im Dezember 1991. Und nicht Belorussland, Russland und Ukraine. Und dieses Drittel da rauszulösen, was die NATO davor hatte, das war schon ein Husarenstück. Zumal es ja bedeutet hätte, dass Russland seinen einzigen eisfreien Hafen, Sewastopol, der da am Schwarzen Meer liegt, verloren hätte. Mhm. Nicht? Und ein Grund für den Einmarsch in die Krim ist, der 2014 dann stattfand, dass sie diesen Hafen da sichern wollten. Sie wollten nicht zulassen, dass plötzlich amerikanische Atom-U-Boote in diesem Hafen landen. Nicht? Mhm. Ja, kann man ja ihnen auch irgendwie nicht verdenken. Mhm. Die Amerikaner haben es ja auch nicht zugelassen, 1961, als die Russen anfingen, Kuba mit Atomraketen zu bestücken. Nicht? Mhm.
So interessant, wenn Sie sagen, 2001, die Hand war ausgestreckt von Putin, man hätte sie ergreifen müssen, sollen, können auch mit Deals danach das Verhältnis zwischen Ost und West stabilisieren. Wo glauben Sie, woran hat es gelegen, dass man das nicht gemacht hat?
Nee, Amerikaner wollten es nicht. Es gibt die Wolfowitz-Doktrin. Paul Wolfowitz ist ein Politologe Johns Hopkins University in Washington, und der war in der Regierung tätig unter Bush Senior, als der damals Präsident war. Und der hat das, ein Denker, ne, kluger Denker, der hat gesagt, also wenn ich mir die Weltkarte anschaue, wo können denn Gefahren für uns Amerikaner entstehen? Na, die größte Gefahr ist, dass jetzt nach dem Fall der Mauer und dem Zerfall der Sowjetunion die Sowjetunion mit Deutschland sich zusammentut. So stand es jedenfalls in der ursprünglichen Fassung dieser Wolfowitz-Doktrin. Dann wurde das durchgestochen an den New York Times und dann gab es eine neue Fassung, wo man die beiden Ländernamen rausgestrichen hat. Aber im Kern blieb die Wolfowitz-Doktrin maßgeblich für die amerikanische Außenpolitik. Und danach musste man im Vorfeld schon immer abbremsen, wenn irgendwo solche Entwicklungen waren. Das war die Wolfowitz-Geschichte. Und deswegen lag es scheinbar im Interesse der Vereinigten Staaten, doch eher diesen Unfrieden zu riskieren, der damit verbunden sein würde, auf jeden Fall, wenn man die Ukraine in die NATO holt. War ein Fehler.
Ist vielleicht eine bisschen hypothetische Frage.
Aus amerikanischer Sicht war es vielleicht okay, ja, nach der Doktrin. Da.
Kann man diesen Fehler für Europa, für Deutschland in ungefähr quantifizieren? Ich meine, das hat ja unglaubliche wirtschaftliche Folgen. Ich meine, Sie haben die Energiepreise angesprochen, das wird aber auch noch einen Rattenschwanz an anderen Folgen haben. Kann man das in ungefähr in Sphären bringen, dass das quantifizierbar ist? Was sagt der Ökonom da?
Nee. Wir wissen, da kommen immer wieder für alle möglichen Sachen Quantifizierungsversuche mit ökonomischen Modellen. Aber letztlich sind das gegriffene Zahlen, weil das, was rauskommt aus den Modellen, vorher reingesteckt wird durch Annahmen. Also so weit sind wir halt nicht, dass wir so modellieren können, dass da belastbare quantitative Prognosen entstehen. Das können wir nicht kurzfristig bei der Konjunktur. Das ist so eine Trendfortschreibung, können wir machen aufs nächste Jahr. Aber echte belastbare Prognosen sind eher schwierig mit Modellen. Man kann aber sehr wohl qualitativ beschreiben, welche Effekte unterwegs sind und phänomenal beschreiben, was da und da und dort in der Wirtschaft passiert, wo die Zelte abgebrochen werden, wo Arbeitsplätze verschwinden, dass wir ins Rutschen kommen in unserer Wirtschaft und so weiter. Das kann man verbal beschreiben und auch ziemlich verlässlich insofern im Grundsatz prognostizieren. Aber verlangen Sie doch keine Zahlen. Das wäre eine Scharlatanerie, wenn man jetzt ein Modell aufsetzen würde, das mit einer konkreten Zahl hier herauskommt.
Und was würden Sie sagen, wie kann man diesen Graben, der jetzt wie der eiserne Vorhang zwischen Ost und West liegt, wie kann man den niederreißen, wie kann man zwischen Ost und, Sie haben sich ja jetzt da mit dieser Situation, geopolitisch haben sich da jetzt eindringlich befasst, was wäre da Ihr Vorschlag, wie ist eine Verständigung möglich bei diesem ja so zerrütteten Verhältnis zwischen Ost und West?
Naja, einmal kann es Trump machen, indem er da ziemlich viel Territorium herschenkt und sagt, hier ist der Strich durch die Ukraine und ihr arme Ukrainer habt da halt Pech gehabt, aber jetzt haben wir Frieden. Ist nicht so schön. Besser ist es, man versucht erst eine stabilere Verhandlungsposition zu kriegen. Und da sind wir bei der Aufrüstung. Und insofern ist die unvermeidlich, wenn man die Bundeswehr so lange vernachlässigt hat in der Merkel-Ära, dass sie gar nicht mehr handlungsfähig ist, muss man das erstmal korrigieren, sodass also eine gewisse Position der Stärke da ist, von der aus man dann mit Putin verhandeln kann. Zwischendrin muss man die Russen, den Vormarsch der Russen, der ja allmählich immer weiter führt, so stark verlangsamen, wie es irgend geht. Nur die Russen haben inzwischen Waffen mit diesen blöden Drohnen. Da ist ja kein Kraut dagegen gewachsen. Nicht? Die sind billig, kostet eine kleine so viel, also die ohne Waffen ist, ohne Sprengstoff, die kostet so viel wie ein Motorrad und die größere mit Sprengstoff so viel wie ein kleines Auto. Nicht? Das ist nicht viel, denn die Rakete, die sie abschießt, kostet möglicherweise Millionen wie ein Haus. Nicht? Und wenn man mit Kanonen auf Spatzen schießt, also im übertragenen Sinne, die großen Raketen für die Drohnen nimmt, dann hat man bald keine mehr und ist arm. Also es geht ja technisch nicht. So richtige Drohnenabwehrwaffen haben wir noch nicht. Jetzt wird darüber nachgedacht, ob man da nicht Netze werfen kann. Ich weiß nicht, ob das was wird. Am erfolgversprechendsten sind vielleicht diese Laserkanonen, die man jetzt probiert. Die Israelis scheinen dran zu sein, die Australier haben so ein Modell, die hier, nicht Diehl, Leibinger, Trumpf in Deutschland, die ja Lasertechnik beherrschen, die sollen sowas mal bauen und gucken, was dabei rauskommt. Aber das dauert auch ein paar Jahre, bis man da wirksame Waffen hat, weil der Laserstrahl, der muss ja nicht nur einmal treffen, diese Drohne, sondern der muss an eine bestimmte Stelle dieser Drohne für eine größere Zahl von Sekunden sozusagen kleben, während die fährt. Und man muss das dann nachführen, damit sich das hinreichend erhitzt und das Ding explodiert. Mhm. Das kostet zwar pro Schuss wenig, ganz wenig, aber die sind schwierig zu bauen.
Sie haben vorhin, haben Sie noch den Freihandel angesprochen. Warum wäre Handel mit Russland in der Zukunft gesehen, warum wäre der wichtig? Was könnte der Europa konkret bringen? Deutschland im Spezifischen. Was bringt das, wenn da Frieden herrscht? Freihandel vielleicht mal wieder eine nachhaltig stabile, vielleicht sogar eine nachhaltig friedliche Lösung zwischen Ost und West. Was bringt das ökonomisch gesehen?
Ja, also erstmal militärisch bringt es Frieden, weil das hat ja schon Kant gesagt, Länder, die intensiv Handel treiben miteinander, bekriegen sich nicht, weil sie dann ja selber auf jeden Fall durch die Unterbrechung dieser Handelsbeziehungen da verlieren. Ja, wo liegt der Gewinn? Ich habe das ja schon angedeutet. Wir haben Rohstoffe aus Russland, die wir brauchen für unser verarbeitendes Gewerbe. Wir können unsere Position dann halten und wir würden billige Energie aus Russland kriegen. Ich meine, es war eine tolle Sache mit dem Gas, das so billig war. Zumal Gas umweltökonomisch auch gar nicht das Schlechteste ist, weil ja nur die Hälfte der Energie aus der Verbrennung von Kohlenstoff kommt. Die andere Hälfte kommt aus Wasserstoff. Und deswegen ist Gas bei gegebenem Energiegehalt halb so schmutzig wie Kohle, ne? Über den Daumen gepeilt. War also nicht so falsch, das Gas zu beziehen aus Russland. Gas ist eigentlich eine ideale Übergangstechnologie, bis die Menschheit bessere Wege gefunden hat, zum Beispiel auf dem Wege der Kernfusion. Und Gas braucht man ja im Übrigen als Komplement des grünen Flatterstroms, weil das wissen wir ja, weil wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht, muss ja trotzdem der Strom her. So um die Weihnachtszeit kommt ja jetzt wochenlange Dunkelflauten. Ne? Wetter ist trübe, Sonne kommt nicht durch. Weil die Sonne nicht durchkommt, gibt es auch keinen Wind und dann braucht man den Strom trotzdem. Und wer soll das liefern? Die alten Kohlekraftwerke oder dann vielleicht doch besser Gaskraftwerke? Also ganz ohne die konventionellen regelbaren Kraftwerke, die rauf und runter gehen, gegenläufig zum Wind- und Sonnenstrom, nicht? Kriegen wir den Wind- und Sonnenstrom sowieso nicht ins Netz rein, weil die ganzen Vorstellungen mit den Batterien sind abwegig. Ich habe im Sommer einen Energieüberschuss. Wenn ich den mit einer Batterie zum Winter transportieren will, dann habe ich einen Ladezyklus im Jahr. Das geht überhaupt nicht wirtschaftlich. Es ist weit, weit, meilenweit entfernt.
Deutschland stach ja in den letzten Jahren als Pionier hervor, wenn es um Energiealternativen geht, Solar, Wind ist. Er wurde dann, also Deutschland wurde dann zynisch quasi als Geisterfahrer in der Klimapolitik beschrieben. Ist Deutschland eigentlich immer noch dieser Geisterfahrer in der Klimapolitik oder hat man sich da schon ein bisschen davon
Ja,
verabschiedet?
Deutschland hat sich ja verabschiedet ein bisschen und ist realistischer geworden. Macht jetzt immer noch diese grüne Energie da, wo es Sinn macht. Also man kann da viel ausnutzen. Immerhin gibt es viele Verbrauchsmöglichkeiten für grünen Strom, die, also wenn er von der Sonne kommt, tagsüber anfallen. Ja, ich kann die Waschmaschine tagsüber laufen lassen, wenn die Sonne scheint. Und dann ist das wirklich eine sinnvolle Verwendung. Und des Nachts schlafen wir ja sowieso und wenn da keine Sonne ist. Also das soll man nicht total abschreiben. Es ist ja auch ein Sicherheitsfaktor, weil wenn mal alles kaputt geht hier, wir überhaupt nichts mehr kriegen, kein Gas aus Amerika und internationaler Handel bricht zusammen und so weiter, weil irgendwelche entsprechenden militärischen Konflikte da sind, kriegen sie immer noch ihren Strom vom Dach, nicht? Das ist ein Sicherheitsaspekt, das hat aber mit dem Klima jetzt nichts zu tun.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft von Deutschland? Was muss passieren, damit es am Ende gut kommt?
Ja, das wichtigste Thema, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, ist die fehlende Zahl an Babys. Wir haben ja das Hauptproblem durch die Babyboomer, die jetzt in die Rente kommen. Das heißt, haben wir kurz angetippt, ne? Aber darüber zu reden, ob wir den Nachhaltigkeitsfaktor verändern, ob wir eine Haltelinie einbauen oder ob die Rentner oder die jungen Leute die Zeche zahlen, ist eigentlich nur eine Art von Mangelverwaltung. Wir müssen den Mangel verhindern von vornherein. Eine gesunde Gesellschaft braucht eben alle Generationen, ja? Und jeder Mensch, jede Gruppe, jede Altersgruppe muss auch dafür sorgen, dass hinterher die Kinder kommen, die dann mit 30 Jahren Verzögerung am Arbeitsmarkt sind, sodass die Kinder sie dann finanzieren können. Es ist nun mal so, dass wir ein Rentensystem haben, wo es kein Kapital gibt. In der Schweiz hat das ja zum Teil besser. Aber so wie die AHV, nicht, hat ja auch kein Kapital in der Schweiz. Und solch ein System braucht Nachwuchs. Wenn kein Nachwuchs da ist, bricht das zusammen. Und Deutschland steht jetzt vor ganz schwierigen Verteilungskämpfen zwischen Jung und Alt. Die SPD versucht gerade daraus, das umzubiegen, diesen Diskurs und daraus zwischen Reich und Arm zu machen, ist aber lächerlich, weil es hat damit gar, absolut am Rande nur zu tun. Es ist einfach ein Generationenkonflikt, der sich hier auftut. Also Leute kriegt Kinder. Wenn ihr glaubt, dass ihr über die Rentenversicherung versorgt sein wollt, dann ist das ein kollektiver Wunsch. Da sagt der Einzelne, ja, es reicht ja, wenn der Nachbar Kinder kriegt, dann zahlen die nicht Kinder für mich in der Rentenversicherung, geht vielleicht auch. Aber die Rentenversicherung kann ja nicht alles machen. Gerade weil sie überlastet wird, werden wir in eine Situation reinkommen, wo es der Staat einfach nicht schafft. Er hat die Knete nicht. Und weil er sie nicht hat, wird man angewiesen sein im Alter auf die Kinder, dass die am Pflegebett stehen und einen versorgen. Ja, wie soll es denn sonst gehen? So ist es immer gewesen in der Geschichte der Menschheit. Und das wird auch eine Wahrheit bleiben. Und wenn man sich das klar macht, ist es eigentlich wichtig, dass jeder Mensch verantwortlich die Entscheidung trifft, sich zu ehelichen, ganz traditionell, nennen Sie es rechts, ist mir egal, Schnurzpiep, und kriegen Sie Kinder, weil sonst das ganze System nicht funktioniert.
Das kann ich aber gleich als ein Vertreter der jüngeren Generation sagen. Also das Leben wird ja nicht gerade billiger, wenn man in die Zukunft schaut. Es ist schon sehr teuer in Deutschland. Kinder sind teuer, kann man so sagen. Was ist da Ihr, was
Oh
wäre
nein,
Ihr Ratschlag für die Privaten, für den Einzelnen? Warum sollte man sich diesem Risiko aussetzen und noch Kinder
wenn
kriegen?
man das Geld verplant hat, dann ist es natürlich weg und dann hat man nicht genug. Aber jetzt übertreiben Sie mal nicht. Wie häufig gehen Sie in der Woche mal ins Restaurant und kochen Ihr Essen nicht selber? Zählen Sie mal. Wissen Sie, wie häufig ich das gemacht habe, als ich in Ihrem Alter war? Nie. Ja, einfach nie. Das Thema tauchte nicht auf. Meine Eltern waren arm. Ich musste mich durchkämpfen. Ich bin doch nicht ins Restaurant gegangen. Ja, das habe ich mir später, als ich dann Professor war und also ein gutes Einkommen hatte, dann habe ich mir das natürlich mal erlaubt. Aber heute wie selbstverständlich. Und wie ist das mit dem Urlaub? Ja, also wenn, dann Zeltlager bei den Falken oder so, ja, aber doch nicht einfach mal so ins Auto gesetzt und irgendwo hingefahren oder Pauschalreisen. Das gab es doch alles überhaupt nicht. Heute machen die Leute zweimal Urlaub. Ja, da ist doch eine Menge Luft.
Also der Appell wäre eigentlich wieder haushalterischer umzugehen, Aufwand und Ertrag, alles, die Kosten zumindest mal im Griff zu haben. Das gilt eigentlich grosso modo
Genau.
gesprochen für den Privaten wie auch für den Staat.
Ja, es gilt für beide und für den Privaten gilt halt, er muss Kinder kriegen. Und das ist doch schön. Also wenn man Kinder hat, da merkt man etwas an sich passieren hier im Kopf, was man sich vorher nicht im Entferntesten hat vorstellen können. Es wird ein anderes Programm eingeschaltet, wenn man das kleine Kind sieht. Und man kann sich gar nicht vorstellen, wie absurd die Präferenzen vorher waren, bevor man Kinder hatte. Deswegen ist es leider so, wir haben ja seitdem wir die Pille haben, ist das ja eine kognitive Entscheidung, Kinder zu haben. Vorher war das anders. Ja, liebe Gott hat das entschieden oder die Natur war irgendwie funktionsfähiger. Ich will ja jetzt nicht die Geschichte hier zurückdrehen, aber so ist es nun mal.
Letzte Frage, Herr Professor Sinn. Was ist für Sie der Sinn des Lebens?
Ja, der Sinn des Lebens ist es, nachzudenken, miteinander auszukommen, anderen Menschen zu helfen, vernünftig miteinander umzugehen, und auch seine Pflichten, der Familie gegenüber, der Gesellschaft gegenüber, zu erfüllen.
Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne.